Falls Marx trotz seiner dezidiert globalen Revolutionstheorie den eigenen Platz als Vordenker des Umsturzes eher im deutschsprachigen Raum suchte, standen ihm nun die Hauptstädte zweier Großmächte als mögliche Bühnen offen. Doch er entschied sich anders, nicht für Paris, nicht für Wien oder Berlin, sondern für Köln. Er wandte sich zurück in die vertraute rheinische Metropole. Für Köln habe, behauptete Friedrich Engels später, vor allem ein juristisches Argument gesprochen. In Berlin herrschte das elende preußische Landrecht und politische Prozesse kamen vor die Berufsrichter. Am Rhein bestand der Code Napoleon, der keine Pressprozesse kennt. Am Rhein hatten wir unbedingte Pressfreiheit. Tatsächlich standen Marx und Engels schon ein paar Monate darauf in Köln vor Gericht, und es erwies sich als großer Prozessvorteil für sie, sich buchstäblich mit den napoleonischen Zivil- oder Strafgesetzbüchern in der Hand verteidigen zu können. Dennoch waren mit der Wahl Kölns empfindliche Einschränkungen verbunden. Die ersten revolutionären Unruhen machten sich hier zwar ein paar Tage früher bemerkbar als in Berlin, und Köln entwickelte sich, wie der Historiker Jürgen Herres anmerkt, in den folgenden Monaten zum Kommunikationszentrum der Rheinischen Revolution. Doch zur Vorreiterin wurde die Stadt nie und spielte bei den maßgeblichen Ereignissen des Jahres nur eine Nebenrolle. Fast zwangsläufig blieb auch Marx lediglich eine Randfigur dieser Revolution, der einzigen, an der er jemals persönlich beteiligt war. Er verschaffte sich als Publizist Gehör, durchaus landesweit, war innerhalb Kölns ein politischer Faktor, mit dem man rechnen musste, gehörte aber nie zu den wesentlichen Akteuren, die Einfluss auf die Zukunft Deutschlands hatten. Zudem war Marx, der 3 Jahre zuvor seine preußische Staatsangehörigkeit zurückgegeben hatte, ein Staatenloser, der im preußischen Köln jederzeit von Abschiebung bedroht blieb, wogegen ihm in Frankreich von Mitgliedern der provisorischen Regierung das Bürgerrecht angetragen wurde, das er jedoch nicht annahm. Schon Engels Hinweis auf das Presserecht macht deutlich, dass Marx und er vor allem von dem Gedanken beherrscht waren, sich mit einer Zeitung ins politische Geschehen einzuschalten. Und in Köln bot sich für Marx die konkrete Möglichkeit, rasch wieder eine Redaktion zu leiten. Moses Hess hatte bereits erste Kontakte geknüpft und verhandelte mit Geldgebern und Verlegern über die Gründung eines Blattes, das Neue Rheinische Zeitung heißen sollte. Dieses Projekt reizte aber möglicherweise nicht allein die journalistischen Leidenschaften von Marx. In Frankreich hatten nach der Revolution mehrere leitende Redakteure einflussreicher Zeitungen politische Schlüsselpositionen besetzt. Louis Blanc von der Revue Indépendante und Flocon von La Réforme waren zu Ministern berufen worden. Und schon nach der Revolution von 1830 war Adolphe Thiers, Chefredakteur des National, bis zum Ministerpräsidenten aufgestiegen. Wenn Marx bei den kommenden Kölner Konflikten gern öffentlich mit seinen Redakteuren auftrat und sie sich als die Partei der Neuen Rheinischen Zeitung apostrophieren ließen, hatte das einen handfesten politischen Beiklang.